Wir werden uns auf die Taufe einstimmen, indem wir uns in der Predigt einem Text aus dem Neuen Testament widmen, aus Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16, ab Vers 22 werden wir eine Geschichte lesen von einem Kerkermeister, von einem Gefängniswärter, der eine überraschende Wendung in seinem Leben erlebt hat und sich dann auch am Ende seiner Geschichte im Taufwasser wiedergefunden hat. Ich möchte Stück für Stück den Bibeltext lesen und beginne mit dem ersten Vers, Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Paulus und Silas sind zwei Christen, die überzeugt von ihrem Glauben Zeugnis gegeben haben und anderen davon erzählt haben. Das hat in der damaligen Zeit nicht jedem gefallen und man wollte die Christen mundtot machen. Das ging so weit, dass man sie drangsalierte, dass man sie beschimpfte, dass man sie angeklagt hat und dass man sie eingesperrt hat und wenn es möglich war, hat man sie auch umgebracht. Also sich damals und auch heute in einigen Teilen dieser Welt sich zum Glauben an Jesus Christus zu stellen, hatte krasse Konsequenzen. Und Silas und Paulus, diese zwei Christen, erleben das gerade. Sie erleben, dass sie ins Gefängnis geworfen worden sind. Und hier heißt es, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wir sehen hier zwei Männer, die eigentlich gar keinen Grund haben, irgendwie einen Akt der Freude auszuüben. Es sind zwei Männer, die hier beten und singen. Und der Gesang erklingt nicht aufgrund der äußeren Umstände, die sie erfahren. Also ich weiß nicht, in welchen Momenten du dich singend erlebst. Vielleicht unter der Dusche, weil irgendwie gerade tolles Wetter ist und du einen Ausblick hast für den Tag, weil etwas Tolles passiert und dann fängst du dein Loblied an oder hier in dem Gottesdienst fängst du an zu singen, denkst, mein Leben ist schön, die Sonne scheint, ich sehe nette Leute, endlich wieder Gottesdienst im Freien. Mit vielen. Und das ist Grund zum Dank und deswegen singe ich. Und das sind auch gute Gründe. Aber ist es so natürlich, dass wir auch dann beten und singen, wenn es schwierig ist? Der Gesang von Silas und Paulus hat nichts mit ihren gegenwärtigen Zuständen zu tun. Ihre Umstände sind eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer von uns ein Loblied auf seinen Lippen hätte, wenn er gestern Nacht ungerechtfertigterweise in den Knast eingesperrt werden würde. Ob wir jetzt, wenn wir ganz still werden würden, aus der Zelle dich trällern hören würden und du Gott lobst und alle anderen, die im Gefängnis sind, auch. Mitternachts. Also die äußeren Umstände konnten es nicht gewesen sein, die sie zum Loben gebracht haben, denn sie wurden unrechtmäßig angeklagt, sie wurden unrechtmäßig verurteilt und sie wurden unrechtmäßig eingesperrt. Und diese Christen erleben hier eine krasse Freiheitsberaubung. Das, was mit ihnen geschieht, ist falsch. Wenn du die Geschichte weiterlesen würdest, dann wirst du dann auch sehen, dass auch die anderen das erkennen, die sie einsperren wollten, dass das falsch ist und alles nicht richtig. Und dennoch kommen sie nicht in zweifelnde Gedanken. Gott, warum soll das alles so sein? Sie sind voller Gesang. Ein guter Freund von mir, Charles Spurgeon aus dem 19. Jahrhundert, hat mal gesagt, jeder Narr kann am Tag singen. Es ist leicht zu singen, wenn du die Noten bei Tageslicht lesen kannst. Aber der geschickte Sänger ist jemand, der singen kann, selbst wenn es keinen Lichtstrahl gibt. Jeder von uns kann Loblieder auf Gott singen, wenn das Leben schön ist. Aber wenn es dicke kommt, wenn es unschön kommt, sind wir dann auch noch voller Lob? Oder finden wir dann auch noch die Noten zum Lobpreis und zum Dank, wenn es finster ist und das Notenblatt eigentlich gar nicht mehr zu sehen ist? Was wäre die natürliche Reaktion von jemandem gewesen, der gerade ins Gefängnis geworfen wurde, unrechtmäßig? Resignation, Enttäuschung und Hass. Hass gegen die Ankläger, Hass gegen die Richter und Hass gegen die Gefängniswärter, die einen da noch unrechtmäßig sogar festhalten. Und wir sehen hier allein in diesem Vers, dass Christen im Gefängnis aufgrund von Unrecht im Gefängnis trotzdem beten und Gott loben, das alles hören. Wir sehen hier, was für Kinder Gottes möglich ist. Eine uneingeschränkte Freude, die nicht von Menschen oder Ketten oder Gittern gebunden werden kann. Eine Freude, die nicht abhängig ist von meinen äußeren Umständen. Eine Freude, die nicht gebunden werden kann und die nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Obwohl sie in Gefahr sind, erleben diese beiden Männer Sicherheit. Obwohl sie in der Not sind, erklingt ein Lob. Und obwohl sie in der Finsternis sind, sind sie in diesem Augenblick ein Licht für andere. Denn es war ihnen nicht genug, dass sie einfach nur leise beten, sondern dass sie in dem Gefängnis, wo andere sitzen und wahrscheinlich auch einige zurecht saßen, vielleicht auch zu Unrecht, keine Ahnung. Es war ihnen wichtig, dass ihr Gebet und ihr Gesang auch die anderen Zellen erreicht und dass sie Licht sind in dieser Finsternis. Und ich frage dich hier und heute, kennst du diese Sicherheit, die diese beiden erlebt haben? Kennst du dieses Lob in der Not? Kennst du dieses Licht? Und wir können uns an dieser Stelle fragen, um Himmels Willen, woher stammt diese alles verändernde Freude? Und warum ist es nicht möglich, dass die Feinde von diesen zwei Christen ihre Freude zerstören? Warum ist diese Freude so beständig? Warum können sie standhalten? Und vor allem, wie ist es uns möglich, dort, wo wir keine Freude erleben, wo uns nicht nach Freude ist, dennoch in Freude auszubrechen, obwohl gerade Not um uns herum ist? Der Paulus, der im Gefängnis saß, hat in einem anderen Brief geschrieben, in Römer 8, ab Vers 34, Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet, der sich für uns investiert, der an uns denkt, der für uns ist. Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Es steht doch geschrieben, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das Bekenntnis dieses Christen. Egal, was da kommt. Habt ihr die Aufzählung aufmerksam mitgehört? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Gefahr, Schwert. Das sind alles Dinge, die er gerade hier in Apostelgeschichte 16 erlebt. Und einige denken, okay, wahrscheinlich war Paulus einfach nur so ein ewiger Optimist. Es gibt ja so Leute, die immer optimistisch sind. Und du denkst, meine Güte, ein bisschen Realismus täte denen auch mal gut. Immer optimistisch, immer smiley face. Es geht mir immer blendend und immer gut. Aber Paulus ist nicht so. Paulus offenbart, er zeigt sein Geheimnis. Und sein Geheimnis ist nichts, was irgendwie in seinem Charakter zu finden wäre. Ja, ich bin ein Grundoptimist, meine Eltern waren immer Optimisten, meine Großeltern waren immer Optimisten, meine Urgroßeltern waren Optimisten, deswegen bin ich optimistisch in der Not. Nein. Es gibt einen lebendigen Jesus Christus. Und seine Liebe gilt mir. Und es ist nicht nur so, dass Jesus am Kreuz von Golgatha seine Liebe gezeigt hat, als er gesagt hat, für die Sünden der Welt sterbe ich, damit ihr nicht sterben müsst, sondern diese Liebe, die ich am Kreuz von Golgatha sehe, wirkt sich auf mein Hier und Heute aus. Und dieser Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist lebendig zur Rechten Gottes und er verwendet sich für uns. Wenn du dich fragst, okay, Jesus hat eine Mission auf der Erde gehabt, aber was macht er jetzt den lieben langen Tag? Meine Lieben, auch wenn wir ihn nicht sehen, Gottes Wort sagt uns, Jesus Christus denkt an uns jetzt.
Jesu Christi Augen sind auf uns gerichtet jetzt. Er verwendet sich für uns. Er betet für uns. Und er sucht Wege, wie er uns segnen kann. Wie sein Wort unsere Herzen treffen kann und völlig verändern kann. Jesus liebt uns. Nicht nur vor 2000 Jahren. Ja, dort haben wir es krass manifestiert gesehen. Bis zum heutigen Tag ist er dabei, den Gläubigen beizustehen und seine Liebe ihnen zuzuflößen. Besonders dann, wenn wir denken, es ist alles Käse, es ist alles Mist, es tut alles weh, ich liege in Fesseln. Es gibt keinen Grund zur Freude und doch gibt es einen Grund zur Freude. Nicht meine Umstände, sondern der auferstandene Jesus Christus, der sich für mich verwendet und sich für mich investiert. Und diese für dich einsetzende Liebe Jesu ist in diesem Kerker, in diesem Gefängnis in Apostelgeschichte 16 zu finden. Und diese Liebe von Jesus regiert die Herzen dieser beiden Christen, die im Gefängnis zu Unrecht festgehalten werden. Aber, meine Freunde, Gott reicht es nicht, dass er Paulus und Silas in diesem Gefängnis liebt. Er möchte auch andere lieben. Und in den nächsten Versen sehen wir, wie Gott auf einmal die Bühne betritt. Ich lese Vers 26 und 27. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Haltet euch gut fest. Und vor allem eure Schirme, damit nicht irgendeine Spitze hier irgendwie den Weg zum Nachbarn findet. Gott reagiert hier auf eine dramatische Weise. Er beantwortet das Gebet von Paulus und Silas. Er stellt sich zu ihnen und er wirkt ein Wunder in diesem Gefängnis, sodass sich die Fesseln lösen, so ungefähr wie gerade sich hier die Boxen lösen und das Zelt sich löst. Für Gott ist nichts unmöglich. Und er schenkt ihnen Befreiung. Und dann geschieht etwas sehr Sonderbares in dieser Situation. Plötzlich befindet sich der Gefängniswärter, der nur den Job hat, diese unrechtmäßig Eingesperrten auch unrechtmäßig festzuhalten. Plötzlich befindet sich der Gefängniswärter in einem Zustand, in dem sich Paulus und Silas gerade befunden haben. Welcher war das? Die äußeren Umstände sind für Paulus und Silas eine Katastrophe gewesen. Jetzt befindet sich der Gefängniswärter in einem Zustand, wo für ihn der äußere Umstand ziemlich katastrophal ist. Sein Gefängnis löst sich gerade auf. Seine Fesseln, die er angebunden hat, löst sich gerade auf. Und die Flucht von Gefangenen wurde damals mit dem Tod bestraft. Also ihr müsst euch das so vorstellen in diesem Gefängnis, als auf einmal die Fesseln gelöst sind und er merkt, es ist jetzt möglich, dass alle Gefangenen weglaufen in der Finsternis. Rechnet er damit, dass sein Urteil über ihn ausgesprochen ist und es wird kurzer Prozess gemacht. Ich werde draufgehen, ich werde sterben dafür. Meine Umstände zwingen mich gerade ganz schön in die Knie. Und plötzlich zeigt die Geschichte, wie unterschiedlich wir Menschen auf Krisen reagieren können. Paulus und Silas waren auch gerade in einer Krise. Sie wussten nicht, ob sie am nächsten Morgen noch leben werden. Und sie sind voller Dank und voller Lob und voller Gebet. Und dann haben wir diesen Gefängniswärter, diesen Kerkermeister. Er kommt in eine Bedrängnis. Die Umstände zwingen ihn in die Knie. Und was fällt diesem Mann ein? Sich das Leben zu nehmen. Der Gefängniswärter, der Ehemann und Familienvater sieht nur einen einzigen Ausweg, Suizid. Man könnte sagen, hey, Moment mal, du hast eine Familie, hallo. Du kannst dir doch jetzt in dem Augenblick nicht einfach das Leben nehmen. Der Mann ist so fertig, dass so am Ende, seine Umstände sind so dramatisch ungefähr wie eben gerade bei Silas und Paulus, und er reagiert aber ganz anders. Was macht Paulus? Was macht Silas, wo sie auf einmal ein Wunder Gottes erleben? Wie reagieren sie darauf? Wir lesen weiter in Vers 28 bis 32. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder, und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Meine Lieben, was wir hier sehen müssen, ist, Gott setzt hier, Gott bringt nicht nur die Steine zum Wackeln, Gott setzt alles in Bewegung, um diesen Mann mit seiner Liebe zu erreichen. Gott setzt manchmal alle Hebel in Bewegung, um uns mit seiner Liebe zu erreichen. Alle Steine müssen auf einmal neu sortiert werden, damit es eine heilige Irritation gibt in unserem Leben. Und das dient einfach nur dazu, denn Paulus und Silas laufen ja gar nicht weg. Es dient alles dazu, diese Geschichte dient dazu, dass dieser Mann mit der Liebe Gottes konfrontiert werden soll. Denn Paulus und Silas hätten flüchten können. Und sie hätten mit ihrer Flucht das Schicksal des Gefängniswärters besiegeln können. Hätten sagen können: Das geschieht dir gerade recht. Am nächsten Morgen wird dein Kopf rollen, weil du uns Christen Unrecht getan hast. Stattdessen begegnen diese zwei Christen ihrem Feind mit Feindesliebe und Freundlichkeit. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Vor unserer Geschichte lesen wir, der Gefängniswärter hat ihnen die Fesseln angebunden, ihnen Leid zugefügt, und Paulus ist komplett auf diesen Mann fokussiert und sagt: Tu dir kein Leid an. Was für eine Freundlichkeit, was für eine Feindesliebe begegnet uns hier in diesem Text. Paulus und Silas stellen ihr persönliches Bedürfnis zurück für diesen Mann, um das Wohl dieses Mannes zu suchen. Eigentlich hätten sie sagen können: Ich habe jetzt wieder Freiheit. Gott hat offensichtlich gewirkt für mich. Raus hier. Hauptsache, mir geht's gut. Aber ihr Herz ist anders. Gott wirkt hier massiv, um mir eine Möglichkeit zu geben und anderen die Liebe Gottes nahe zu bringen. Paulus und Silas wissen, dass der Gefängniswärter eine wichtigere Rettung benötigt, als dass sie sich jetzt persönlich um ihre Befreiung aus dem Gefängnis kümmern müssen. Hört ihr mich? Ich weiß, die Schirme sind total interessant, meine Lieben, aber diese Schirme sind tot. Ja? Sie bewegen sich nur, weil dort Wind reinkommt. Kein Leben in den Schirmen. Paulus und Silas wissen, die Rettung, die dieser Gefängniswärter braucht, ist notwendiger, als dass ich jetzt meine Freiheitsrechte wiederbekomme und aus diesem Gefängnis hinausspaziere. Und das Erlebnis treibt den Mann in die entscheidende Frage: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden, dass ich gerettet werde? Und einige werden jetzt hier einwenden: Ja klar, ist das seine Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Weil ihm ja die Todesstrafe droht, weil das Gefängnis irgendwie nicht mehr so heile ist, wie es einmal war. Natürlich will er jetzt Rettung. Aber meine Lieben, das ist nicht das, was der Gefängniswärter in seinem Herzen hat. Das ist nicht sein Problem. Das ist nicht das, was ihn bewegt. Warum nicht? Weil alle Gefangenen noch dort sind. Paulus sagt: Wir sind alle noch hier. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Nimm dir nicht das Leben, weil die Chefs über dieses Gefängnis werden dir nicht den Kopf abhauen. Wir sind alle hier. Das ist nicht das Problem des Gefängniswärters. Dieser Mann ist konfrontiert mit Liebe. Dieser Mann ist konfrontiert mit Freundlichkeit. Und er merkt, dass Paulus und Silas aus einer Quelle schöpfen, die ihm völlig verschlossen und unbekannt ist. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Freundlichkeit? Ich habe den vor Mitternacht habe ich ihnen Schlechtes getan. Und jetzt denken die beiden an mich. Und ich habe sie gehört, wie sie zu diesem Gott beten und diesem Gott danken in der Not. Ich bin in der Not. Und die denken nicht an sich, sondern die denken an mich. Das kommt von irgendwoher. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und der Gefängniswärter spürt hier in diesem Augenblick seine eigene Verlorenheit. Er spürt seine Gottesferne, dass das, was diese Menschen haben, ihm verschlossen bleibt bislang. Er merkt, er hat Unschuldige festgehalten. Er hat die Menschenwürde von anderen mit Füßen getreten. Er war bereit, sich über Gott zu erheben und mit dem Suizid auch die Würde, seine eigene Würde mit Füßen zu treten, gegen seinen eigenen Körper zu sündigen. Denn wir haben nicht das Recht, das Leben zu nehmen. Und damit wollte er sich in dem Augenblick über Gott erheben. Und vor allem merkt er, ich habe eben gerade die Fesseln an diesen Füßen befestigt und wenige Stunden später sehe ich Gott in Aktion, wie er die Fesseln, die ich angelegt habe, löst. Was merkt er hier? Ich stehe in kompletter Opposition zu Gott. Ich mache das eine und Gott macht es rückgängig. Gott zeigt mir etwas. Ich bin nicht auf seiner Seite. Mein Lebensmuster folgt nur dem, was ich gerade für richtig empfinde. Und ich tue nicht das, was Gott gefällt. Aber ich sehe diese beiden Männer, die sind völlig mittellos, völlig hilflos und Gott ist auf ihrer Seite. Und sie handeln ganz anders als ich. So vorbildlich, schön und weise. Und wir sehen in dieser Geschichte, das wahre Gefängnis besteht nicht aus Gittern und Fesseln. Die eigentliche Gefangenschaft, von der uns diese Bibelstelle predigen möchte, ist das hoffnungslose und verlorene Herz des Menschen. Dieser Gefängniswärter ist gefangen. Sein Herz ist gefangen, weil es nicht befreit wurde von Gott. Und die Insassen, Paulus und Silas, das sind in Wahrheit die Freien in dieser Geschichte, die nicht gebunden werden können von Gittern und von Fesseln. Und in dieser Hoffnungslosigkeit, in der sich dieser Mann befindet, dort erkennt er, Gott hat mich nicht abgeschrieben. Obwohl Gott gerade genau das Gegenteil tut, was ich stehe eigentlich in Feindschaft zu Gott, merke ich, dieser Gott hat mich nicht abgeschrieben. Gott bringt die Wände sprichwörtlich zum Wackeln, damit das Herz vom Gefängniswärter sich nicht noch weiter von Gott entfernt und endlich für Gottes Liebe empfänglich wird. Und der Gefängniswärter wird abgehalten, sein schreckliches Schicksal zu besiegeln mit seinem Selbstmord. Er soll stattdessen an Jesus glauben, der dieses schreckliche Schicksal auf sich genommen hat. Denn Jesus sagt uns, wir sollen nicht sterben, sondern leben. Sollst nicht sterben, sondern leben. Dieses schreckliche Schicksal, was dir blüht aufgrund von Gottes Ferne, das übernehme ich. Und ich gebe dir ein neues Schicksal, eine versöhnte Beziehung mit dem lebendigen Gott. Denn in der Bibel heißt es, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Wie hat er sie gezeigt? Er gab seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Wir lesen Vers 33. Und der Gefängniswärter nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und all die Seinen sogleich. Dieser Mann wusste in dieser Nacht, Gott hat mir mein Versagen vergeben. Jesus Christus hat den Tod gewählt, damit ich leben kann. Und was ist die Konsequenz für diesen Mann? Warum wählen wir diesen Text? Die Konsequenz ist, dass auf einmal dieser Mann sich in der Taufe wiederfindet. Dieser Mann lässt sich taufen. Warum? Weil Jesus Christus alle Gläubigen dazu aufruft, sich taufen zu lassen. Es soll dargestellt werden, dass etwas in deinem Leben geschehen ist. Dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Dass du eine bewusste Wendung in deinem Leben vorgenommen hast, eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus und ihm nachzufolgen. In der Taufe, wenn wir gleich ins Wasser gehen und die Täuflinge in das Wasser hineintauchen und wieder herausholen, in dieser Taufe soll dargestellt werden, mein altes Leben soll begraben werden. und ein neues Leben mit neuen Maßstäben, mit einem neuen Herrn in meinem Herzen soll beginnen. In der Taufe zeigen wir, ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war fern, aber jetzt bin ich nah. Ich war schuldig, jetzt aber versöhnt. Ich war gefangen, jetzt aber bin ich befreit. Ich war verzweifelt, ich bin aber jetzt hoffnungsvoll. Ich habe mich über Gott erhoben, aber jetzt wasche ich anderen die Füße. Und immer wieder beschreibt die Bibel dieses Muster. Immer wieder, dass Menschen von diesem Jesus hören, fasziniert sind von dieser überwältigenden Liebe, die nicht von dieser Welt ist, aber sich in dieser Welt gezeigt hat in Jesus. Und sich daraufhin und sagen, dieser Liebe will ich folgen. Es ist nur recht, dieser Liebe mein ganzes Leben zu schenken und in alle Ewigkeit mit dieser Liebe verbunden zu sein, mit diesem Gott verbunden zu sein. Und darum hören wir im Neuen Testament immer wieder, sie hörten von Jesus, sie ließen sich taufen. Sie glaubten an Jesus, sie ließen sich taufen. Jetzt sagst du vielleicht, natürlich glaubt dieser Mann nun an Gott, nachdem er so eine krasse Aktion erlebt hat. Also wenn bei mir die Wände wackeln würden, wenn ich jetzt sagen würde, Erdbeben, und auf einmal ein Erdbeben wäre, ja klar, dann würde ich auch an Gott glauben. Aber ich möchte, dass du weißt, wir befinden uns gerade in einem Kapitel der Bibel, wo es im gesamten Kapitel zwei Taufen gibt. Das ist die zweite. Es gab schon eine andere Taufe. Eine andere Lebenswende von einem Menschen. Und zwar von Lydia. Eine Frau, die zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und dort heißt es schlicht und ergreifend, dass sie einfach so wie du jetzt gerade da sitzt. Sie hat von Jesus Christus und seiner Liebe gehört. Und die Bibel sagt uns, dass Gott ihr Herz öffnete und sie genau Acht gab, was da gesagt wurde. Und daraufhin hat sie gesagt, ich will mich taufen lassen. Kein Gefängnis, wo die Wände wackeln. Aber es musste wieder Befreiung geschehen. Es musste etwas geöffnet werden. Das Herz muss geöffnet werden. Und wie Gott es in deinem Leben tut, auf wundersame Art und Weise oder auf eine ganz natürliche Art und Weise, irgendwie jetzt hier an der Elz, im unspektakulären Emmendingen, an alle Emmendinger, tut mir leid jetzt, ja. Nein, Emmendingen ist schön, Amen. Amen. Ja, es war schwach. Gott ist sehr vielfältig und kreativ, wie er sich den Weg zu dem Herzen bahnt. Und so haben wir auch heute drei Täuflinge. Und glaub mir, das waren keine Gefängniswärter, die irgendwelche Christen bis gestern eingeschlossen hatten, oder? Oder? Hm? Nee, ne? Ansonsten habt ihr gleich die Gelegenheit, noch etwas davon zu erzählen und preiszugeben. Und dennoch ist Gott in ihr Leben getreten, hat ihr Herz geöffnet, das, was eingesperrt war, befreit und sie haben Jesus Christus erkannt als den lebendigen Gott und nicht als eine Märchenfigur, der jetzt noch auf Gebet achtet und der sich bis heute für uns investiert. Und daraufhin haben sie sich entschlossen, sich taufen zu lassen, weil sie diesem Jesus glauben. Und darum feiern wir hier. Lass uns den letzten Vers noch lesen und dann sind wir schon am Ende der Predigt. Aber dann geht es erst richtig los. Und der Gefängniswärter führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Merkt ihr was Besonderes in diesem Text? Womit begann dieser Bibeltext? Dieser Bibeltext begann mit zwei Christen, die in fiesen Umständen Gott gelobt haben und gedankt haben. Und die Geschichte des Gefängniswärters endet so, wie die Geschichte begonnen hat. Die Umstände vom Gefängniswärter sind immer noch miserabel. Es ist irgendwie eine Tragödie, was da im Gefängnis geschehen ist, wozu er sich auch noch verantworten muss. Was ist hier geschehen? Die Umstände sind kritisch. Und er weiß nicht, wie wird dann doch morgen reagiert. Und trotzdem, völlig vom Taufwasser durchnässt, jubelt er. Er freut sich, denn Jesus liebt ihn und er glaubt daran mit jeder Faser. dass dieser Jesus ihn liebt. Und ich frage dich heute, von den drei Täuflingen weiß ich das schon, aber ich frage dich heute, kennst du die Liebe Jesu Christi? Glaubst du daran, dass er dich liebt, dass er lebt, dass er sich auch für dich verwenden will? Dann frage ich dich mit einer Frage aus Apostelgeschichte 22. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Wir werden hier noch öfter an der Elz sein und öfter fließendes Wasser vorfinden. Bewegt es in deinem Herzen, ob auch der Herr dein Herz auftut und gewinnen möchte für sich. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam das erste Zeugnis hören. Ich bitte, die Kinder sind schon alle da, oder? Noch nicht? Jana, du kannst dich schon mal auf den Weg machen. Und wir beginnen aber, wenn die Kinder da sind. Wir möchten gerne die Taufe auch mit unseren Kindern auch miterleben.
Ja, hallo alle zusammen. Als ich den Text geschrieben habe, habe ich mich gefragt, wie ich am besten anfange. Die erste Fragestellung, wenn man wo neu ist, ist häufig: Erzähl in 3 Sätzen, wer du bist. Also ich bin Jana und ich bin 16 Jahre alt. Und beim 3. Satz habe ich immer Probleme, mir was auszudenken. Obwohl die Fragestellung eigentlich ziemlich einfach ist. Stattdessen erzähle ich euch heute mal was. Ich war mal in einer Situation, wo es auf den ersten Blick keinen wirklichen Ausweg gab. Nach hinten ging es nicht. Genauso links und rechts. Nach vorne, naja, ich hätte was kaputt machen müssen. Und das hätte ein paar Leute auf den Plan gerufen, die meine Situation vermutlich lustig gefunden hätten. Naja, mein Blick fiel dann nach unten. Immer wenn ich nachdenke, gucke ich nach unten. Da gab's einen Teilweg, aber der war zu schmal, da bin ich nicht durchgekommen. Und die einzigste Möglichkeit dann war halt nach oben. Und oben gab's einen Weg. Und es gibt eine schöne Redewendung, wo das Wort vorkommt. Rettung von oben. Und ich finde das ganz passend, weil der einzigste Weg für uns führt nach oben. Die einzigste Rettung kommt von oben, von Gott. Jesus hat durch sein Opfer den Weg für jeden freigemacht. Für jeden einzelnen von uns. Ich habe dieses Geschenk angenommen. Ich habe ihn über Jahre hinweg immer besser kennengelernt und auch verstanden. Er ist zu meinem besten Freund geworden und von meiner Seite aus wird es auch immer so bleiben. Und ich weiß, dass es von seiner Seite auch ausgilt. Und die 3 Sätze sind eigentlich tatsächlich ganz einfach. Ich heiße Jana Chubb, bin geboren am 5.10.2004 und somit 16 Jahre alt. Und ich richte mein Leben nach dem Wort Gottes.
Hallo, ich bin Rebecca, ich bin 13 Jahre alt und ich wurde in Rumänien in einer christlichen Familie geboren, wo ich erfahren habe, dass es einen Jesus gibt. Mir war damals nicht ganz klar, wer Jesus ist oder besser gesagt, was er ist. Ob er ein Mensch ist oder vielleicht ein Geist oder auch nur eine Person aus Geschichten. Als ich 6 Jahre alt war, entschieden sich meine Eltern nach Deutschland zu ziehen und ein Jahr später haben wir diese Gemeinde entdeckt. In der 2. Klasse fingen ein paar Mitschüler von mir an, mich zu hänseln. Es ging so weiter bis zur 5. Klasse, wo ich die Schule gewechselt habe. In dieser Zeit habe ich in dieser Gemeinde gelernt, wer Jesus wirklich ist. Ich habe langsam angefangen, die Meinung der Mitschüler nicht mehr ernst zu nehmen, weil ich gemerkt habe, dass nur die Meinung von Jesus wichtig ist. Ich habe gelernt und verstanden, dass er mich liebt. Ich hatte dadurch wieder Mut, mich auf neue Freundschaften einzulassen und wusste, dass Jesus mein Freund ist und an meiner Seite steht. Er hat mich verändert auf viele Art und Weisen. Für mich ist Jesus mein Retter, mein Fels, mein Weg und mein Licht. Er hat mich auf meinen Weg begleitet, begleitet mich immer noch und gibt mir das, was ich brauche. Er hat mir gezeigt, dass er für mich da ist und zu mir steht. Ich will mich heute taufen lassen und mich von meiner Sünde abwenden. Ich will weiterhin mit Jesus an meiner Seite laufen und mein Leben ihm anvertrauen.
Hallo, ich heiße Rarisch, bin 15 Jahre alt, wohne hier in Emmendingen und habe mich entschieden, mich taufen zu lassen. Ich bin im christlichen Haushalt aufgewachsen und Jesus war schon ganz früh an meiner Seite. Durch die Jahre habe ich gemerkt, wie sehr Jesus mir wichtig ist und wie sehr ich ihn brauche und wie wichtig er für mich ist. Er hat mich immer geschützt, hat mich vor schlechten Entscheidungen aufbewahrt und hat mir geholfen, mich zum Guten zu wenden. Jesus ist für mich mein Retter, mein Erlöser, er schenkt mir das ewige Leben und aus diesem Grund möchte ich ihm nachfolgen. Und da sich Jesus wünscht, dass sich seine Nachfolger taufen lassen, möchte ich mich heute taufen lassen.
Dein Taufvers steht in Philipper 3, Vers 12. Da steht geschrieben, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Rarisch, aufgrund deines Bekenntnisses taufen wir dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Matthäus 4, Vers 16 steht geschrieben, achte auf dein Leben und auf deine Lehre, überprüfe sie beide ständig, dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören.